Ich predige heute Morgen über den Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Nachdem Gott vor Zeiten zu vielen Malen und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet durch den Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat, der, weil er Abglanz seiner Herrlichkeit und Ebenbild seines Wesens ist und das Weltall durch sein machtvolles Wort trägt, sich zu Rechten der Majestät in den Höhen gesetzt hat, nachdem er die Reinigung von den Sünden vollbracht hatte. Ja, es sind eigentlich drei Punkte. Der eine, wie redet Gott? Der andere, wer ist Jesus Christus? Und der dritte, wie lebt Jesus Christus in und durch uns? Das erste, wie redet Gott? Hier ist die Rede davon, dass er vor Zeiten zu den Vätern geredet hat durch die Propheten. Propheten sind ja Leute, die die Zukunft ansagen können, aber auch in der Gegenwart klar ausdrücken, was Gottes Wille ist. Wie haben sie geredet oder wodurch überhaupt Gottes Wort empfangen? Da gab es sogenannte Auditionen, das heißt, sie haben Gottes Wort gehört. Es gab Visionen, sie haben Gottes Wort und seinen Plan gesehen. Sie haben Träume gehabt, die sie erzählt haben. Sie haben Zeichenhandlungen durchgeführt, damit die Leute das ganz plastisch erfahren haben, was Gott meinte. Zum Beispiel hat einer mal eine lange Reise getan, hat einen Gürtel vergraben am Euphrat und ihn nach vielen Monaten wieder ausgegraben. Er war dann inzwischen schon ziemlich angefault und so band er ihn sich um die Hüften und zeigte den Leuten, schaut mal, der geht sofort kaputt. So wollte eigentlich Gott, dass ihr euch an mich anschmiegt, ja, so wie ein Gürtel sich anschmiegt. Aber ihr wolltet das nicht, ihr seid verdorben und im Moment gerade zu nichts zu gebrauchen. Deshalb wird Gott euch dann an diesen Euphrat in die Verbannung führen. So haben sie ganz plastisch gepredigt, auch durch Zeichenhandlungen. Es gab Engel, die gesprochen haben und sie hatten immer ein spezielles Thema. Manche hatten ein Thema, zum Beispiel Amos, soziale Gerechtigkeit. Oder ein Hosea sprach mehr über die Liebe Gottes im Vergleich zwischen Mann und Frau, allerdings dann auch über die Untreue dieser Frau, denn er sollte im Auftrag Gottes sich eine Frau kaufen und sie heiraten, eine Dirne, die dann wieder abgehauen ist von ihm. Und so sagt er, so ist, seid ihr ein Volk, das eigentlich Gott lieben sollte, aber ihr seid wie eine Dirne, die einfach andere Partner sucht. Und deshalb wird Gott euch eine Zeit lang auch ohne seine Gegenwart lassen und euch so ein bisschen im Abseits sitzen lassen. Ja, so gab es viele Redeweisen Gottes durch die Propheten und natürlich auch Symbolsprache. Da war die Rede von einem Felsen, eigentlich ein verdecktes Wort für Jesus. Da gab es eine Schlange, die in der Wüste erhöht wurde, ein verdeckter Hinweis auf die Erhöhung Jesu am Kreuz, der dort auch eine Rettungsfunktion hat und vieles mehr. Dann heißt es, dass er am Ende dieser Tage zu uns geredet hat durch den Sohn. Jetzt könnte man natürlich überlegen, was heißt das am Ende der Tage? Hat er sich getäuscht? Das sind doch schon 2000 Jahre her. Das war doch gar nicht das Ende der Tage. Die Juden unterschieden zwei Bereiche. Sie unterschieden die jetzige Zeit und die künftige Zeit. Aber nicht nur, wie sie sagen würden, Gegenwart und Zukunft. Die jetzige Zeit war eine böse Zeit, in der vieles schief lief, und die künftige Zeit würde durch den Messias begonnen werden, und das wäre dann auf Dauer gesehen eine gute Zeit. Wenn es heißt, dass er am Ende der Tage zu uns geredet hat durch den Sohn, dann war eigentlich klar, hier ist diese Zeit ohne diesen Messias beendet, und jetzt kommt diese neue Zeit, in der der Messias da ist, auch wenn die Leute ihn noch nicht alle erkennen. Die erste Frage, also wie redet Gott? Damals redet er durch die Propheten. Wie er heute redet, werden wir nachher nochmal kurz aufgreifen. Die zweite, wer ist Jesus Christus, von dem es hier heißt, er hat geredet durch den Sohn. Einmal als Sohn ist er eine leibhaftige Offenbarung Gottes. Jesus sagte mal, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, ich bin so ein direktes Abbild der Liebe und Demut, aber auch der Vollmacht Gottes. Diese Propheten haben immer nur einen Teilaspekt gebracht der Wahrheit, während in Jesus alles, was Gott sagen wollte, gebündelt ist in einer Person. Insofern konnte er von sich sagen, ich bin die Wahrheit. Nicht nur ich sage die Wahrheit, sagen, ich bin die Wahrheit. Das ist ja ein schwieriger philosophischer Begriff, Wahrheit. Wenn Sie im Lexikon nachlesen, werden Sie schlaue Erklärungen finden. Wahrheit ist eigentlich das, was morgen noch gilt, was mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Und insofern wissen wir ja, dass zum Beispiel in der Politik Wahrheiten, die heute aktuell sind, können morgen schon überholt sein, weil die Leute, die sie ausgesprochen haben, morgen keine Bedeutung mehr haben, während Jesus heute Bedeutung hat, morgen auch noch, selbst in der Ewigkeit. Also das, was er sagt, ist durch eine ewige Wirklichkeit gedeckt. Insofern konnte er sagen, dass er die Wahrheit ist und die abschließende Offenbarung Gottes. Ich weiß nicht, welche Weltreligionen Sie noch kennen. Im Islam ist ja die Rede davon, dass Mohammed die abschließende Offenbarung Gottes ist, dass er der letzte Prophet ist. Jesus war auch ein Prophet. Und der Mose hatte mal gesagt, einen Propheten wie mich werde ich euch aus der Mitte eurer Brüder erwecken, sodass er sagt, dieser Prophet bin ich. Aber in meiner Bibel steht, die abschließende Offenbarung am Ende der Tage geschah durch den Sohn und damit hörte die Prophetie auf. Interessant ist, dass dann irgendwann jemand wiederkommt, ein paar Jahrhunderte später, und sagte, nein, jetzt kommt die abschließende Prophetie. Aber Gott sagt, nee, durch Propheten schließe ich mein Werk nicht ab, sondern durch meinen Sohn. Und das ist ein riesiger Unterschied. Ja, er gilt hier als der Erbe von allem. Das heißt, Jesus ist der Besitzer des Reiches Gottes, er hat absolute Vollmacht und ihm ist nichts verschlossen. Kein neutestamentlicher Schreiber zweifelt daran, dass Jesus auch einmal auf der Welt seine Vollendung herbeiführen wird, in einem Friedensreich, obwohl im Moment kann man ja über Jesus noch spotten, ja, so wie eine Taz in Berlin, die sagte, ist vielleicht einer, der da so herumhängt, da am Kreuz, ein Vorbild für die Jugend oder ähnliche nette Formulierungen. Das kann man alles noch tun, ohne dass da gleich ein Blitz vom Himmel kommt. Aber kein Schreiber im Neuen Testament zweifelt daran, dass Jesus sein Reich zur Vollendung führt und auch alle ihn einmal anbeten werden, sei es aus Liebe oder gezwungen. Hier heißt es, interessant, dass er der Schöpfer der Welt ist, durch den er auch die Welten gemacht hat. Das hatte ich an Heiligabend schon mal ausgeführt, weil erst im Johannes 1 es ja auch heißt, dass durch das Wort alles gemacht ist, was geworden ist. Und das Wort ist auch dort ein Deckname für Jesus. Also interessant, durch diesen vollkommenen Sohn Gottes ist alles geworden auf der Erde und im Himmel. Zurzeit ist ja gerade so eine Marssonde unterwegs, da fliegt da so ein neuer Himmelskörper um den Mars herum. Die Sonde ist scheinbar gelandet, aber sie funkt noch nicht. Vielleicht wird sie es ja bald noch tun. Das heißt, wir erobern so ganz langsam ein klein bisschen den Weltraum. Aber hier heißt es, dass durch ihn alles geschaffen ist. Alles heißt dann, was im Himmel und auf Erden ist. Auch diese Weltkörper, und zwar alles ist vollkommen geschaffen. Gott macht keine unvollkommenen Dinge. Insofern sind Fragen der Entwicklungslehre, dass sich die Dinge erst zur Vollkommenheit entwickeln würden, in der Bibel schon von vornherein verneint. Gott macht keine Dinge, die erst noch vollkommen werden, sondern die vollkommen sind. Wir können sie höchstens noch zerstören und diese vielen Tierarten dezimieren durch unsere Umweltschäden, aber sie nicht vergrößern oder verschönern. Ja, ganz interessant, vollkommene Dinge werden durch sein Wort geschaffen. Ich weiß nicht, wer den Faust gelesen oder gesehen hat, da gibt es ja diesen Prolog, wo dann die Rede davon ist, auch dieses Johannesevangelium gelesen wird und dann im Anfang war das Wort und er sagt, nein, das kann ich nicht stehen lassen. Im Anfang war die Tat. Setzt also gleich einen anderen Akzent. Aber in der Bibel steht, dass durch Gottes Wort alles gemacht ist. Und für jedes Jahr gibt es so eine Jahreslosung, also ein geistliches Leitwort. Für das kommende Jahr wird es dies sein, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, wenn Sie oder ich Bleibendes suchen, dann ist es Gottes Wort. Ja, also vollkommen geschaffen und wunderbar gemacht. Dann heißt es hier, dass er Abglanz seiner Herrlichkeit und Ebenbild seines Wesens ist. Ich nehme an, Sie kennen alle das Wort Charakter. Das Wort Charakter, Sie wissen aber nicht, was das bedeutet wahrscheinlich. Das Wort Charakter bedeutet eigentlich Abdruck. Ja, wenn Sie ein Siegel in Wachs hineindrücken, haben Sie einen Abdruck des Siegels. Und das ist Charakter. Das heißt, da wird etwas abgedrückt, abgebildet. Und das ist das Entscheidende. Und hier heißt es von Jesus, dass er Charakter Gottes ist, Abdruck Gottes. Insofern konnte er sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Ein Ebenbild von ihm, nicht nur irgendwo äußerlich, sondern auch vom Wesen her. Er spiegelt Gott in jeder Weise. So ist Gott so liebevoll, so aktuell, so demütig, so sanftmütig, aber auch so majestätisch. Dann ist hier die Rede davon, dass er von Sünden reinigt, und zwar durch ein vollkommenes Opfer und sich dann zur Rechten der Macht in der Höhe setzt. Die Reinigung von Sünden geschieht auf zwei Weisen. Einmal gab es eine Erlösung am Kreuz, dort hat Jesus für uns ein Opfer gebracht. Und dann geschieht es persönlich, wenn er in ihr Leben kommt, dass er sie errettet von Sünden durch Vergebung. Also einmal weltgeschichtlich und einmal in der persönlichen Lebensgeschichte. Ja, er ist dann zu Rechten der Macht und dort ist er tätig und bittet für sie und für mich. Nicht nur als derjenige, der als Herrscher Macht ausübt, sondern auch derjenige, der sozusagen den Draht zu Gott nutzt und für sie und mich eintritt, auch heute noch. Insofern wissen wir, dass er der Hauptfürbitter ist und suchen keine anderen. Der erste Punkt war also, wie redet Gott? Der zweite, wer ist Jesus Christus? Vor allen Dingen ist er Charakter Gottes, Abdruck Gottes. Er ist derjenige, durch den die Welt gemacht ist und auch sie vollenden wird. Wie lebt Christus in und durch uns? Damit fängt ja Christsein an, nicht, dass ich christliche Wahrheiten lerne, so die 10 Gebote auswendig lerne, das Vaterunser lerne, ist alles ganz gut. Aber Christsein fängt dadurch an, dass Christus in ihrem und meinem Leben gegenwärtig ist. Kolosser 1,27, Christus in euch, das ist die Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Und damit fängt Christsein an, mit einer Beziehung zu Christus, der bereit ist, in uns gegenwärtig zu sein. Ja, wie geht es weiter? Wenn ich ihn angenommen habe, wird er anfangen, das Leben zu prägen, ja, aus mir sozusagen auch einen Charakter Gottes zu machen, soweit es möglich ist, und auch natürlich im Leben aufzuräumen. Ich weiß nicht, wenn Sie schon mal irgendwo einen Raum aufgeräumt haben, in dem sehr viel Unordnung war, wo Sie dann anfangen, ist ja immer die Frage, ob man gleich vorne an der Tür anfängt, sich dann so seinen Weg bahnt bis in die hintersten Ecken. Wenn Jesus in ihr Leben kommt, fängt er an aufzuräumen. Einmal am Türbereich, was da hinten in der Ecke ist, zeigt er Ihnen noch überhaupt nicht. Das erfahren Sie vielleicht Jahre oder Jahrzehnte später, was er da noch aufräumen möchte. Aber er ist immer weiter dabei, Dinge zu ordnen, in die richtige Position zu bringen oder auch manches zu entfernen. Wobei er manches entfernen kann, was gar nicht schlecht ist in den Augen der Gesellschaft. Wenn Sie einen Jungen haben, der eine Holzeisenbahn hat und Sie schenken ihm dann eine Elektroeisenbahn, dann wird er wahrscheinlich zumindest eine Zeit lang die Holzeisenbahn stehen lassen. Nicht, weil die schlecht ist, weil das andere viel interessanter ist. Und so kann es sein, dass Jesus Ihnen Dinge zeigt oder mir, die einfach unser Interesse so wecken, dass wir andere Dinge stehen lassen. Nicht, dass sie schlecht sind, sondern sie sind im Moment nicht mehr im Mittelpunkt. Ja, dieser Glaube hat also Christus im Herzen. Und da sagt die Bibel, das ist eine Neuschöpfung Gottes. Jeder Christ ist eine neue Schöpfung Gottes. 2. Korinther 5,17 ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur oder eine neue Schöpfung. Das heißt, das, was Jesus in der Welt gemacht hat, eine Schöpfung, macht er in jedem persönlich, indem er ihn als Christ zu einem Kind Gottes werden lässt. Und das ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Christsein ist also keine Erziehungsreligion, wie wir oft meinen, weil wir ja christliche Erziehung ausüben, bis hin in die Schulen, sondern letztlich die Frage einer neuen Schöpfung. Da fängt etwas mit Jesus im Herzen neu an. Und jede Schöpfung, jede Zeugung braucht einen Samen. Der Same für diese Schöpfung ist das Wort Gottes. Steht im 1. Petrusbrief, dass wir eben durch dieses unvergängliche Wort als Samen wiedergeboren sind, gezeugt sind. Daher wieder die Achtung auf Gottes Wort. Dann sind wir natürlich auch erbberechtigt. Wenn Christus der Erbe ist, sind wir als Christen auch erbberechtigt. Und Sie wissen, das Erbe ist das ewige Leben. Aber Sie haben auch die Zusage, dass alle Verheißungen Gottes, die in der Bibel stehen, er ihnen erschließt und sozusagen schon so eine Vorab-Mitteilung seines Erbes gibt, das heißt seiner Liebe. Und deshalb ist es schön, Gottes Wort auszuprobieren, zu sagen, hier steht etwas, und beten zu sagen, das würde ich gerne erfahren, was dort steht. Zum Beispiel, wenn es heißt, dass Gott die Welt durch sein machtvolles Wort trägt, können Sie einmal beten und sagen, du siehst auch meine Welt. Wird die auch getragen von dir? Oder muss ich die alleine tragen? Einfach ein Wort auf sich anwenden und es betend umsetzen. Ja, wir sind Erben. Im Kolosserbrief steht es, dass wir Anteil haben am Erbe der Heiligen im Licht. Erbberechtigt sind nur Kinder, keine Freunde. Und deshalb ist es so wichtig, dass Menschen wissen, ich bin ein Kind Gottes. Nicht nur evangelisch oder katholisch oder freikirchlich oder sonst etwas, denn nur die Kinder sind erbberechtigt. Ja, Abglanz seiner Herrlichkeit können wir auch sein. Da haben sich in einer Gruppe mal Leute unterhalten über den Sinn des Lebens, was das wohl ist. Und da packte ein älterer Mann aus seinem Portemonnaie so einen etwas angebrochenen Spiegel aus, der nicht mehr ganz komplett war, so einen kleinen Taschenspiegel, und hielt den so ins Licht und sagte, das möchte ich sein für Gott. Ein Spiegel, auch wenn der nicht vollkommen ist, aber er kann etwas widerspiegeln. Und ich freue mich, wenn das dann der Sinn meines Lebens ist. Ja, an der Stelle haben wir alle unsere Probleme. Wie spiegeln wir Gott wider? Steht zumindest im Korintherbrief, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden dadurch in dasselbe Bild verwandelt. Und dann sagen sie, oh ja, ich habe aber doch Fehler, und die Mitarbeiter der Gemeinde und Leiter und wer auch immer hat doch auch Fehler. Und wie kann ich dann Gott widerspiegeln? Ich vermute, dass ich manchmal auch ein Zerspiegel für Gott sein kann, aber auch ein Spiegel für ihn. Wobei das sicher unterschiedlich ist, in welchen Situationen sich was entfaltet, weil ich als Christ zwei Naturen habe, einmal Jesus in mir, und wenn der sich entfaltet, dann ist er auch erkennbar. Dann bin ich aber immer noch der alte Mensch, der sein Leben gerne selber bestimmen möchte. Und wenn sich das entfaltet, dann ist Gott im Moment nicht erkennbar, sondern dann ist es eher ein Zerspiegel. Ein Beispiel, das ich schon einmal brachte, es beeindruckt mich nach wie vor unwahrscheinlich. Aus Rumänien, aus einem Gefängnis, wo ja bei Kommunisten öfters auch einmal Christen eingesperrt waren. Und da erzählte ein Pfarrer, wie er in diesem Gefängnis war. Es war auch im Winter nicht geheizt und Rumänien hat kalte Winter. Und da wurden immer mehr Christen auch in seine Zelle da geworfen. Unter anderem war auch ein Christ dabei, der auch Pfarrer war, so wie er selber. Und sagte, der Mensch brachte uns zur Verzweiflung. Und jetzt müssen Sie hören, wodurch. Weil wir in seinem Leben keine Fehler entdeckt haben. Ja, der hat sich so, selbst in dem Gefängnis, vorbildlich verhalten, dass wir richtig geschockt waren, sagten, der Mensch muss auch Fehler machen, wo sind die? Er hat zum Beispiel seinen Pullover an den Seitennähten aufgetrennt und hat die Hälfte, die dann übrig blieb, einem anderen Gefangenen gegeben, der keinen Pullover hatte. So konnte er zumindest abwechselnd mal das Teil nach vorne hängen und wenn es dann warm war, dann wieder nach hinten und der andere auch. Dann wurde nach einiger Zeit ein Gefängniswärter in ihre Zelle geworfen, der sie vorher wahnsinnig drangsaliert hatte mit Schlägen und was auch immer. Und er war jetzt selber in Ungnade gefallen, was im Kommunismus ja relativ schnell ging, und war zusammengeschlagen worden von seinen Kollegen und unter Drogen gesetzt und dann in ihre Zelle geschoben worden. Und sie stellten fest, dieser Mensch wird nicht mehr lange leben, der ist dermaßen übel zugerichtet. Und dann sagten sie, dann wollen wir ihm aber doch irgendwo diesen Glauben an Jesus erschließen. Wäre doch schön, wenigstens, wenn er dann in die ewige Herrlichkeit ginge und nicht auch noch in die ewige Verdammnis. Und da haben sie ihm also gesagt, ja, Christ sein und so und bedeutet Jesus aufnehmen und er ist am Kreuz für dich gestorben. Und irgendwie merkte er, die bemühen sich liebevoll um mich. Sie haben ihn also nicht geschlagen, obwohl er sie vorher sehr misshandelt hatte. Und dann sagt er, könnt ihr das nicht einfacher machen? Ich kapiere das nicht. Und ja, da sagte dieser Pfarrer, von dem sie eben keine Fehler entdeckt hatten, sagte, weißt du, Jesus ist so ähnlich wie ich. Ja, ein sehr mutiges Wort. Ich weiß nicht, wer unter uns sowas sagen könnte. Und da sagte er, wenn das so ist, dann will ich an ihn glauben. Ja, und dann starb er nach wenigen Tagen. Also ein relativ theologisch einfacher Glauben, wo einer einfach sagte, ich bin dieses Abbild, ein Spiegel. Ja, das steht auch im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 29, welche er im Vorhinein ersehen hat, die hat er vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und das ist das Schöne, dass Gott nicht aufhört, sie und mich zu verändern in das Bild seines Sohnes. Das ist sein Ziel mit uns, uns ihm ähnlich zu machen. Wobei, wenn Sie mal den Schöpfungsbericht gelesen haben, 1. Mose 1, 27, da heißt es ja, dass er den Menschen nach dem Bild Gottes schuf. Und dann tauchen zwei Wörter auf im Hebräischen, aber das Wort Zelem und das Wort Demut. Das eine meint eine äußere Ähnlichkeit, das heißt, Gott ist Ihnen und mir ähnlich. Er sieht aus wie ein Mensch, sonst wären wir ja nicht ihm ähnlich. Und das zweite Wort ist eine innere Ähnlichkeit. Wir wissen, dass durch die Sünde zumindest diese innere Ähnlichkeit verloren ist, aber Jesus möchte sie wieder neu herstellen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, es gibt so viele schöne Filme, Christusfilme und Ähnliches, oder auch, wo die Schöpfung dargestellt wird und Schauspieler auftreten. Ich finde das hervorragend, aber es ist immer interessant, wenn man in das Gesicht dieser Leute schaut. Keiner von uns kann wirklich sünden- und fehlerfrei Gott oder Jesus darstellen. Allein die Gesichtszüge sprechen schon ihre eigene Sprache über Sorgen, über Kummer, über Enttäuschung und was da alles abgebildet ist. Allein das entspricht schon nicht ganz dieser strahlenden Liebe Gottes. Aber trotzdem kann er sie gebrauchen und umgestalten. Ja, dann trägt er die Welt durch das Wort und die Frage ist, wie erfahren Sie oder ich Gottes Willen und sein Wort? Natürlich in der Bibel, und deshalb kann ich immer wieder nur ermutigen, dieses Buch zu lesen. Und wenn es noch zu kompliziert ist, kann man ja erstmal ein Andachtsbuch vorschalten, um es vielleicht mit Erklärung besser zu verstehen. Durch Gottes Wort teilt er alles mit, was er möchte. Und wenn Sie dieses wunderbare Buch hier vergleichen mit einem Geschichtsbuch, das Sie vielleicht in der Schule benutzt haben, dann werden Geschichtsbücher immer wieder mal neu geschrieben, umformuliert, neue Erkenntnisse sind da. So wie gerade gestern Abend sah ich so einen Film über Herodes, dem man jetzt nachsagt, dass er gar nicht dieser Kindermörder gewesen sein soll. Ist immer die Frage, von welchen Voraussetzungen gehe ich aus. Ich bin der anderer Meinung, aber dieses Buch hier muss nicht neu geschrieben werden, nicht neu formuliert werden, sondern es ist ewig gültige Wahrheit und deshalb schön, sich dieses Wort einzuprägen. Jesus redet heute durch vier Kanäle, einmal durch die Bibel, durch andere Christen, er redet durch Umstände und durch innere Überzeugung. Ich wiederhole nochmal diese vier Kanäle, das ging jetzt etwas plötzlich. Er redet durch sein Wort in der Bibel, indem ich es persönlich verstehe, obwohl es vielleicht jemand ganz anders gesagt war. Er redet durch andere Christen, die mir einfach den Willen Gottes bestätigen oder bestärken oder auch mich warnen, wie auch immer. Er redet durch Umstände, indem ich feststelle, da passen irgendwie Dinge zusammen oder auch, da passen die Dinge nicht zusammen, da sollte ich die Finger davon lassen. Und er redet durch Überzeugung, indem er jemand klar macht, das ist mein Wille für dich. Manchmal frage ich jemand irgendwo, ob er irgendwo mitarbeiten könnte und dann bin ich doch öfters freudig überrascht, dass er dann sagt, das habe ich mir auch schon überlegt. Ja, hier wirken also von außen und von innen zwei Wortrichtungen aufeinander. Ich frage ihn, weil Gott mir gezeigt hat, ich könnte ihn fragen. Und derjenige fing schon selber an zu überlegen. Das heißt, in ihm entstand schon eine Überzeugung. Ja, so redet Gott und ich finde das gut, dass es auch auf Dauer gesehen verständlich ist. Er hat sich zu Recht in der Majestät gesetzt. Da gibt es eine Aussage in der Bibel, die ich weiß, aber sicher noch wenig verstehe. In Epheser 2, Vers 6 heißt es, dass wir mit ihm auferweckt sind und mit ihm Sitz haben in der Himmelswelt. Theologisch verstehe ich das praktisch noch wenig. Klar, ich gehöre zu Jesus und wo Jesus ist, da habe ich auch schon meine Anrechte. Aber was das jetzt praktisch im Leben bedeutet, muss ich sicher erst noch verstehen lernen. Aber Jesus zu Rechten Gottes bedeutet ein Fürsprecher. Und deshalb finde ich es gut, auch ein Fürsprecher für andere zu sein und zu werden und möchte Sie auch ermutigen, Ihre Gebetsliste zu pflegen, sei es, dass Sie die nur im Kopf haben oder vielleicht sogar auf dem Papier, um für andere einzutreten, damit Gott Sie segnet und auch Ihr Leben entfaltet und reich werden lässt oder durch Schwierigkeiten durchhilft, egal was das ist. Ja, es waren drei Punkte. Das erste war, wie redet Gott, damals durch Propheten, am Ende der Zeit, der Tage, durch seinen Sohn. Und wer ist Jesus? Er ist einmal der Weltenschöpfer, auch der Erlöser, und er ist der Charakter Gottes. Charakter hieß Abdruck Gottes. Wer ihn sieht, sieht Gott. Ja, dann war die Frage, wie lebt er in uns? Damit fängt Christsein überhaupt erst an, dass Christus in unser Leben kommt. Ja, er vermittelt sein Erbe, dieses ewige Leben, macht auch unser Leben zu einem Abbild seiner Gegenwart. Leider nicht immer, aber nur dort, wo er zum Zug kommt, geschieht das. Ja, er trägt uns durch sein Wort und spricht zu uns über diese vier Kanäle und gibt auch uns Anrecht schon in dieser Himmelswelt und macht uns zu Fürbittern. Ja, welches Lieblingswort Sie haben, weiß ich nicht in der Bibel. Es wäre gut, wenn Sie sich darüber klar werden. Einen schönen Vers finde ich, diesen Vers Kolosser 1,27. Christus in euch ist die Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Herr Jesus, da bete ich, dass du jeden von uns segnest, dass er, dass wir dir persönlich Raum bieten in unserem Leben, auch unter uns. Amen.